Kriege, Katastrophen, persönliches Leid. Wie kann Gott das zulassen? Wer von uns hat nicht die Fernseh- und illustrierten Bilder der letzten Zeit vor Augen, das entsetzliche Leid der Menschen im ehemaligen Jugoslawien, abgebrannte Städte und Dörfer, von Granaten zerfetzte Kinder? Wollte Gott diesen Krieg und seine Folgen? Wer von uns hat nicht die Bilder des letzten Jahres vor Augen, ausgemergelte Gestalten in Somalia, sterbende Kinder und verzweifelte Eltern? Wer von uns wurde nicht miterschüttert durch das Erdbeben von Kobe und durch das sinnlose Blutvergießen in Tschetschenien? Ich könnte hier gewiss noch eine ganze Weile fortfahren. Man braucht nur die Zeitungen durchblättern. Cholera-Infizierte in Südamerika, Flugzeugabsturz hier, Eisenbahnunglück dort. Und immer wieder Hungertote in Afrika. Und wir und viele andere fragen, wie kann Gott das eigentlich alles zulassen? Die Bibel sagt doch, er sei ein gerechter Gott. Die Bibel sagt doch, er sei ein Gott der Liebe. Und viele Menschen heute sagen, an einen solchen Gott kann und will ich nicht mehr glauben. Sie sehen, wir haben uns zu Beginn dieser Woche kein leichtes Thema gestellt. Und wenn wir nachher noch ans persönliche Leid kommen, dann wird's noch ein paar Grade schwieriger. Dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass wir zu diesem ganzen Komplex einige hilfreiche Antworten geben können. Sonst würde ich es nicht wagen, heute Abend hier vorne zu stehen. Zunächst einmal müssen wir da ein bisschen differenzieren. Wir müssen ein bisschen auseinandersortieren. Ein bisschen Schutt wegräumen auch. Wir können nicht einfach alles, was an Schrecklichem in dieser Welt geschieht, so mir nichts, dir nichts, Gott in die Schuhe schieben. Das geht nicht. Damit machen wir es uns wirklich zu leicht. Ich will das mal an zwei Beispielen deutlich machen. Wer von uns weiß noch, was am 21. Juli 1969 war? Da hat der erste Mensch den Mond betreten. Und damals, ich war ein kleiner Junge, da wurde das live übertragen. Mitten in der Nacht sind wir da aufgestanden und haben das angeschaut. Einige erinnern sich sicher daran. Damals hat der amerikanische Präsident körbeweise Glückwunschtelegramme bekommen, wo die menschliche Erfindungsgabe und Technik und Fähigkeiten über den grünen Klee gelobt wurde. Und das war auch eine Leistung, das ist uns ja allen klar. Aber 24 Jahre später, beziehungsweise, Entschuldigung, 24 Jahre früher, am 6. August 1945, waren Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki gefallen. Und da hat die ganze Welt damals aufgeschrieben, wie kann Gott das zulassen? Das war doch nicht Gott. Gott hat noch keine Atombombe gebaut. Auch keine Maschinengewehre, nicht mal die Spielzeugpistolen, die wir unseren Kindern schenken. Wir haben die Hungerkatastrophen angesprochen. Im Ägäland Italien wurden vor einigen Jahren 40.000 Tonnen Pfirsiche vernichtet. Jeder Bauer bekam umgerechnet etwa 40 Pfennige pro Kilogramm. Nur damit die Preise gehalten werden konnten innerhalb der EG. Und wir wissen alle, das Gleiche passiert mit Butter und Eier und Fleisch und vielen anderen Lebensmitteln auch. Das macht doch nicht Gott, dass Menschen auf dieser Erde verhungern. Das machen wir, wir von Gott losgelösten Menschen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass diese Erde 8 bis 10 Milliarden Menschen ernähren könnte, wenn die Lebensmittel gerecht verteilt würden. Und da sitzt das Problem. Wenn Menschen verhungern auf dieser Erde, liegt es nicht an Gott, sondern am Egoismus und der Hartherzigkeit von uns Menschen. Und darum wäre es falsch, wenn wir sagen würden, ich kann nicht an Gott glauben, weil so viel Schreckliches geschieht in dieser Welt. Es ist umgekehrt. Weil wir nicht glauben, darum geschieht so viel Schreckliches in dieser Welt. Weil wir nicht glauben. Auf Elektrogeräten ist hin und wieder die Aufschrift zu lesen, um beste Ergebnisse mit diesem Gerät zu erzielen, halte man sich genau an die Anweisungen des Herstellers. Hier sind die Anweisungen des Herstellers. Gottes Wort, die Bibel, das Kursbuch zum Leben. Hier hat uns Gott gesagt, wie wir mit dem Leben zurechtkommen können. Wir persönlich als Einzelne und auch wir als Menschheit. Aber wenn wir die Anweisungen des Herstellers nicht beachten, kann es da schon manchen Kurzschluss geben. Wenn wir uns an Gottes Wort halten, dann werden wir keine Kriege anzetteln, auch keine Ehe- und Familienkriege, auch keine Kriege mit Nachbarn und Geschäftskollegen. Denn die Bibel sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und wir werden auch niemanden hungern lassen, weder den heruntergekommenen Bettler an der Tür, noch das Negerkind in Ostafrika. Weil der Glaube von Jesus Christus auch vom Egoismus befreit und uns frei macht für den Nächsten. Das hat Werner uns auch vorhin gesungen in dem Lied. Wir haben gesagt, Gott bricht keine Kriege vom Zaun und er lässt auch keine Kinder verhungern, sondern der von Gott losgelöste Mensch ist dafür verantwortlich. Aber nun sagen Sie vielleicht, ja, Gott könnte doch eingreifen, wenn das alles geschieht auf dieser Erde. Er könnte doch die Unrechtstaten der Menschen verhindern. Er könnte doch Blitze vom Himmel kommen lassen oder ähnliches. Oh ja, das könnte Gott. Nur, wann sollte Gott eingreifen? Wann sollte er das tun? Die Schrift ist leider vielleicht für die hinten sitzen etwas zu klein, aber wer es lesen kann, der darf es gerne mitlesen. Wann sollte Gott eingreifen, wenn ein Mensch 10 Pfennig stiehlt oder 10 Mark oder 10 Millionen? Das ist nämlich vor Gott kein prinzipieller Unterschied, höchstens ein gradueller. Wann soll Gott eingreifen? Beim ersten bösen Gerücht, was in die Welt gesetzt wird, oder bei Rufmord oder erst bei Terror? Schauen Sie, wir dürfen diese Welt nicht mit einem Krimi verwechseln. Ein Krimi endet meistens mit der Festnahme des Bösen. Aber Gott hat ein anderes Prinzip. Er hat andere Grundsätze. Bei Gott muss alles ausreifen. Gott lässt Gutes und Böses nebeneinander wachsen und ausreifen bis zur Ernte. Und dann erst wird sortiert. Gott hat eine unheimliche Geduld mit dieser Welt. Sie ist ihm nicht gleichgültig. Gottes Geduld hat ein Ziel. Petrus schreibt, sondern er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen in Pfullingen und Reutlingen und Umgebung, sondern dass alle zur Umkehr kommen. Das ist Gottes Ziel, darum seine Geduld. Und darum lässt er ausreifen das Böse und das Gute in dieser Welt. Nun gibt es aber Katastrophen, die wirklich nicht von Menschen verursacht werden. Ich glaube nicht, dass das Erdbeben von Kobe auf direktes Einwirken von Menschen zurückgeht. Bei Überschwemmungen kann sogar schon der Mensch mit seiner Abholzungspolitik und so weiter die Finger im Spiel haben oder bei Dürren in Afrika und so weiter. Es gibt aber wirklich Katastrophen, die vom Menschen unabhängig sind. Was antworten wir dann, wenn der Mensch nicht mitschuldig ist, wenn es wirklich ein Naturereignis ist, wie wir sagen, ein Erdbeben? Schauen Sie, im Lukas-Evangelium, einem Teil des Neuen Testaments, wird uns berichtet durch den Arzt Lukas, wie Jesus Christus damals mit 2 aktuellen Ereignissen der Tagespresse in Verbindung gebracht wurde, konfrontiert wurde. Lukas 13. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus, das war der römische Politiker, der damals das besetzte Israel regierte, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Eine Unrechtstat. Da hat er einfach so ein Exempel statuiert und hat da reingefahren und hat Galiläer, die geopfert haben, die mitten bei einem Gottesdienst waren, in einer religiösen Handlung, er hat sie niedermetzeln lassen. Und er antwortete, Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle anderen Galiläer Sünder waren, weil sie das erlitten hatten? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, sein Turm eingestürzt, 18 Leute unter sich begraben. Meint ihr, dass sie mehr als alle Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Dass sie das als Strafe Gottes erlebt haben, weil Gott das nicht mehr ansehen konnte, was in ihrem Leben war? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das ist sehr interessant, was uns hier berichtet wird. Das hat mit uns zu tun, mit unserem Leben, mit unserer Welt. Jesus macht hier etwas sehr Wichtiges deutlich. Er sagt, dass auch der Turmeinsturz, bei dem diese Menschen ums Leben gekommen waren und diese Galiläer, die da abgeschlachtet worden waren, dass auch ihr Tod einen Sinn hatte. Für die Opfer dieser Katastrophen war ihre Lebenszeit abgelaufen. Ich sag's mal so, die hätten auch im Bett sterben können. Aber sie sind nun alle gleichzeitig durch den Turmeinsturz ums Leben gekommen. Aber für alle, die das damals miterlebten, war das Ereignis ein Bußruf, ein Ruf zur Umkehr ihres Lebens. Gott hat das gebraucht, er wollte damit anklopfen, er wollte wachrütteln, er wollte zur Umkehr rufen. So interpretiert Jesus diese Ereignisse. Schauen Sie, für unseren menschlichen Körper ist der Schmerz ein Alarmsignal. Er kann uns veranlassen, einen Arzt aufzusuchen, der dann nicht nur den Schmerz, sondern auch die Wurzel des Übels, die Krankheit selbst, herausfindet und behandelt. Und so ist es auch mit dem Leiden der Menschheit allgemein, am Körper der Menschheit. Jede Katastrophe, jeder Todesfall soll mich daran erinnern, dass schon morgen ich an der Reihe sein kann. Also muss ich jederzeit bereit sein, aus diesem Leben zu scheiden. Gott möchte mich dazu bringen, dass ich mir einmal ernstlich einige Fragen stelle. Wozu lebe ich überhaupt? Was kommt denn nach dem Tod? Muss ich einmal Rechenschaft über mein Leben ablegen? Das sind wichtige Fragen, die im Getriebe unseres Alltags oft untergehen. Da können Jahre verrinnen und man verschwendet keinen Gedanken an solche Fragen. Und auf einmal kommt da so ein Ereignis und man wird wachgerüttelt. Man steht am Grab eines lieben Angehörigen. Man muss plötzlich in ein Krankenhaus als Betroffener. Oder irgendetwas rüttelt einen auf, was man in der Zeitung liest, im Fernsehen sieht oder sonst irgendwie Kenntnis davon bekommt. Und das rüttelt auf. Die Bibel lehrt uns, dass die größte Katastrophe, die einem Menschen zustoßen kann, nicht der Tod ist, sondern das, was danach kommt, Gottes Gericht. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Heute Abend ist Zwischenbilanz, aber es kommt einmal die Schlussbilanz. Gott ist souverän und gerecht und er weiß mit Sicherheit, was er tut. Und wenn er nun hin und wieder einen Turm von Siloa einstürzen lässt, das könnte auch in Reutlingen sein oder in Pfullingen, dann will Gott uns damit zur Umkehr rufen, Denn Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und lebe. Wir können nicht beurteilen, warum es gerade diese oder jenen Menschen dann getroffen hat bei der Katastrophe. Das geht uns überhaupt nichts an. Das können wir nicht beurteilen, warum da jetzt einer umkam. Aber solange wir nicht an den Sohn Gottes glauben und ihm gehorsam sind, bleibt der Zorn Gottes auch über uns. Denn Jesus sagt im Johannesevangelium, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn nicht glaubt, der hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Haben Sie Naturkatastrophen und Unglücksfälle schon mal aus dieser biblischen Perspektive gesehen? Als Wachrütteln Gottes, als Ruf, als gnädigen Ruf zur Umkehr, als Antippen auf ihrer Schulter, wo Gott sagt, du, geh nicht so weiter, du bist nicht ewig auf dieser Erde, mach dir Gedanken über dein Leben und über deine Beziehung zu mir. Wann und womit wollte Gott Sie wachrütteln? Haben Sie seine Sprache verstanden? Und nun kommen wir zum persönlichen Leid. Ich deutete vorhin bereits an, hier wird es noch schwieriger. Im März 1989 besuchte ich eine Familie, die beim Flugzeugabsturz von Rammstein nur 20 Meter neben der Absturzstelle gestanden hatte. Ein Kind war wie durch ein Wunder unverletzt geblieben, ein Kind leicht verletzt, ein Kind und die Mutter schwer verletzt und der Vater war einige Tage später an seinen schweren Brandwunden in der Ludwigshafener Spezialklinik gestorben. Wie konnte Gott das zulassen? Ein halbes Jahr später hatte ich eine Beerdigung zu halten. Cornelia, 28 Jahre alt, Akademikerin, hübsch, lebensfroh. Und dann kam diese heimtückische Krankheit in ihr Leben. 6 Wochen zuvor hatte sie noch bei der Hochzeit ihrer Schwester getanzt. Und nun musste ich sie beerdigen. Und ich habe auch vor den vielen jungen Menschen auf der Beerdigung die Frage gestellt, wie konnte Gott das zulassen? Und nun sitzen hier heute Abend Menschen, die jetzt alle aufstehen könnten und ihre persönliche Lebens- und Leidensgeschichte erzählen. Und ich weiß, jetzt sitzen heute Abend Menschen, die Schweres durchgemacht haben. Vielleicht die Eltern früh verloren. Vielleicht den Ehepartner viel zu früh verloren. Vielleicht Kinder verloren. Der eine lebt mit MS, der andere mit einem kaputten Rücken. Der nächste lebt mit Krebs. Der eine hat immer Schmerzen, der andere kommt nicht mehr raus aus dem Loch der Depressionen. Ich kann und will hier nicht alles aufzählen, was es gibt in dieser Welt. Diese Welt ist ein großes Krankenhaus. Ich habe auch nicht auf jedes persönliche Leid eine Antwort. Ich bin nicht Gottes Geheimrat. Das muss er Ihnen schon selber sagen, wozu das Leid in Ihr Leben kam. Aber das eine weiß ich. Die Bibel sagt, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das sagt der Prophet Jeremia in einer Situation, als das Volk Gottes völlig am Boden zerstört war. Da schenkte ihm Gott dieses Wort des Trostes. Nicht Gedanken des Leides, sondern des Friedens. Persönliches Leid, wie kann Gott das zulassen? Warum passiert mir das? Warum gerade ich? Warum? Die Bibel berichtet von vielen Menschen, die in Leid geführt wurden. Und eines fällt auf, wenn diese Menschen dann warum fragten, wenn die Warum-Frage in ihnen aufkam, dann haben sie diese Frage immer an Gott gerichtet. Sie haben ihr Herz vor Gott ausgeschüttet. Sie haben in den Psalmen und Klageliedern diese Frage vor Gott gebracht. Manchmal wirklich kein frommes Gebet, so dahergesäuselt, so wie man das manchmal hören kann, sondern aus der Tiefe des Herzens mit einer Echtheit und manchmal erschütternden Direktheit und Offenheit haben sie das vor Gott gebracht. Es gibt Menschen, die so ganz direkt mit Gott umgehen können. Martin Luther war auch so einer. Als sein enger Mitarbeiter Melanchthon mal schwer krank dalag, da hat er zu Gott gebetet: Herre Gott, wenn du mir meinen Melanchthon sterben lässt, dann schmeiße ich dir den ganzen Kram vor die Füße, dann kannst du selbst dein Luther sein. So hat Luther damals gebetet und da war trotzdem Ehrfurcht drin in diesem Gebet. Aber er war so einer, der ganz kernig war und gerade und auch so mit Gott geredet hat. Und wir finden in der Bibel Menschen, die auch so mit Gott umgegangen sind und durchaus ihr Herz ausgeschüttet haben vor Gott. Aber ich möchte das betonen, sie haben diese Warum-Frage immer an Gott gestellt. Menschen verstanden ihre Lebensführung nicht und wandten sich im Gebet an Gott und sagten: Warum, Herr? Warum tust du mir das an? Aber wenn wir mal so die geistesgeschichtliche Entwicklung der letzten Jahrhunderte ganz grob betrachten, dann fällt uns auf, dass durch die geistesgeschichtliche Epoche der Aufklärung sich diese Fragehaltung verschoben hat. Die Warum-Frage wird so seit 1700 ungrad nicht mehr an Gott gerichtet, sondern der denkende Mensch sinniert und bewegt die Frage philosophisch in sich. Er hat kein Gegenüber mehr, er richtet das nicht mehr an Gott, sondern er denkt so gegenständlich darüber nach. Ja, warum passiert denn so viel Böses in dieser Welt und so weiter? Forum war auf einmal nicht mehr das vertraulich-persönliche Gebet zu Gott, sondern die Vernunft des Menschen als Maß aller Dinge. Der Mensch wollte ergründen, ja, warum passiert so viel Böses in der Welt? Und dieser philosophische Nährboden hat in den folgenden Jahrhunderten mehrere Lösungsversuche der Warum-Frage hervorgebracht. Und ich will die mal im Folgenden kurz skizzieren, das ist nämlich sehr interessant, wie Menschen versucht haben, das Leid in dieser Welt zu erklären. Und da ist zunächst mal der weltgeschichtliche Lösungsversuch. Für ihn stehen im Wesentlichen die beiden deutschen Philosophen und Politiker, hätte ich beinahe gesagt, bei Karl Marx, die beiden Deutschen, Friedrich Wilhelm Hegel und Karl Marx. Sie lehrten, die Geschichte schreitet voran, sie entwickelt sich zu Höherem und mein kleines persönliches Leid ist dabei gar nicht erheblich. Ich bin nur ein winziges Rädchen im großen Getriebe der Weltgeschichte. Ich leide jetzt, aber künftige Generationen werden es einmal besser haben. Der Einzelne wird quasi zum Dünger der Weltgeschichte. Übrigens, der Nationalsozialismus nahm diese Thesen sehr begierig auf und sagte den Menschen: Du bist nichts, dein Volk ist alles. Führer, Volk und Vaterland. Du kleines Würstchen, du bist nur eben Dünger der Weltgeschichte. Aber diese Sicht ist von der Bibel her ganz strikt abzulehnen. Wir sind geliebte Geschöpfe Gottes und Gott hat einen individuellen Plan für unser Leben, für jeden von uns. Dann gibt es einen zweiten Versuch, wie Menschen diese Leitfrage lösen wollten. Das war der juristische Lösungsversuch. Er besagt, persönlichem Leid muss persönliches Vergehen vorausgegangen sein. So ganz messerscharfe Logik, ja, wenn es einem schlecht geht, dann hat er irgendwas ausgefressen. Das ist die juristische Logik von Ursache und Wirkung. Die haben wir schon im Alten Testament bei den Freunden Hiobs. Hiobs geht schlecht, er hat die Kinder verloren und die Gesundheit verloren und Besitz verloren, auch noch seine Frau verloren. Nur nicht seinen Gott verloren. Aber dann kommen seine Freunde und sagen: Ja, da ist doch irgendwas faul bei dir. Da stimmt doch was nicht. Gib's doch endlich zu, was da der Grund ist, warum Gott dich so gezüchtigt hat. Wir finden das auch im Spätjudentum zur Zeit Jesu. Da begegnet Jesus einem blindgeborenen Menschen. Und dann fragen die Jünger: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern sogar schon, dass der blind geboren ist? Logik, Ursache und Wirkung. Wer hat gesündigt? Jesus Christus lehnte auch diesen juristischen Lösungsversuch ganz rigoros ab und sagt, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern. Da ist überhaupt keine Logik drin, sondern es sollen die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Also mit diesem juristischen Lösungsversuch kommen wir nicht weiter. Dann gibt es einen dritten, das ist der sogenannte duale Lösungsversuch. Seine ganz einfache Formel: Für Sonnenschein im Urlaub ist der liebe Gott zuständig, für Liebeskummer und Zahnschmerzen wird der Teufel verantwortlich gemacht. Alles Böse kommt vom Teufel, alles Gute kommt von Gott. Aber diese Art Dualismus, dass so Gott und Teufel als gleich starke Kräfte gegenüberstehen, die ist auch nicht biblisch. Das lehrt so die Bibel nicht. Es trifft nicht zu. Jemand hat einmal zwei sehr kluge Sätze formuliert. Die sind aber nicht ganz leicht. Ich hätte sie vielleicht noch viel größer ziehen sollen da auf der Folie. Vielleicht können Sie es lesen. Obwohl alles Gute von Gott kommt, wird es dennoch von Satan zum Bösen missbraucht. Alles Gute kommt von Gott, aber der Teufel missbraucht es zum Bösen. Beispiel Sexualität. Sexualität ist gut und kommt von Gott. Aber wie kann sie Satan in den Schmutz ziehen? Wie ist ihm das gelungen? Und dann der zweite Satz. Obwohl alles Böse von Satan kommt, wird es dennoch von Gott zum Guten gebraucht, weil Gott viel größer ist, weil Gott viel umfassender ist und weil Gott selbst die Ziele des Teufels noch durchschaut und sie noch für seine Pläne nutzbar machen kann. Das hat auch Martin Luther gut durchschaut. Er sagt, der Teufel macht viel Mist, aber das ist alles nur der Dünger für das Reich Gottes. Das ist wirklich Dünger. Nicht so, wie wir eben gehört haben, aber hier stimmt das. Ja, was bleibt nur noch übrig? Der weltgeschichtliche Lösungsversuch funktioniert nicht, der juristische, der duale Lösungsversuch. Einen letzten kann ich noch anbieten und ich glaube, der kommt der Sache am nächsten. Vielleicht nicht 100%, aber zumindest in der Tendenz am nächsten. Der pädagogische Lösungsversuch. Und nicht des Leides, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Das heißt, Gott hat eine liebende Absicht mit unserem Leid. Wenn persönliches Leid in unser Leben kommt, dann werden wir nämlich nicht dieselben bleiben. Wir werden entweder dadurch näher zu Gott kommen, oder wir werden weiter von ihm wegtreiben. Wir sind nachher nicht dieselben. Das habe ich schon in vielen Fällen beobachtet. Und ich glaube, wir können hier an dieser Stelle zwei Grundaussagen machen. Erstens, wenn Leid in das Leben eines ungläubigen Menschen kommt, der noch ohne Gott lebt, der noch ferne von Gott ist, dann will Gott diese Person durch dieses Leid zu sich ziehen. Im wahrsten Sinne des Wortes Heimsuchung Gottes. Das können wir ganz pauschal sagen, wenn Leid in das Leben eines noch nicht gläubigen Menschen kommt, dann will Gott es pädagogisch gebrauchen, um diesen Menschen zu sich zu ziehen. 1984 lernte ich eine junge Familie kennen in der Nähe von Karlsruhe. Sie hatten drei prächtige Jungen, sie waren alle gesund, der Vater hatte einen Arbeitsplatz, sie hatten ein eigenes Haus. Sie hatten Freunde, eigentlich alles, was sich so Normalsterbliche wünschen. Aber dieses scheinbare Glück stand nur auf tönernen Füßen. Im August 1983 wurde der älteste Sohn Mario mit 6 Jahren von einem Lastwagen überrollt beim Spielen. Und die Mutter hat das mit ansehen müssen. Sie können sich nicht ermessen, was für ein Leid in diese Familie reinbrach. Sie können es nicht ermessen. Unsagbares Leid, vor allem für die Mutter. Wie Gott das gebraucht hat, wollen Sie wissen? Der Mann sagte mir ein Dreivierteljahr später: Wilfried, wir waren gottlos. Wir waren evangelisch getaufte und konfirmierte Heiden. Wir wollten überhaupt nichts von Gott wissen. Auch geschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber bitte bleib nicht stehen beim Warum. Ich habe von Eltern gehört, die ein Kind zu begraben hatten, und dann setzten sie auf den Grabstein nur ein einziges Wort: Warum? Aber Jahre später haben sie noch zwei Worte hinzufügen lassen: Gott weiß warum. Sie hatten wohl inzwischen erkannt, wozu das damals geschehen musste. Das bohrende Warum wird uns so lange quälen, bis das heilende Wozu eingreift. Weißt du, wozu das Leid in dein Leben gekommen ist? Hast du von Gott eine Antwort? Menschen werden es dir nicht sagen können, aber Gott kann es dir sagen. Und noch eine zweite Aussage: Wenn Leid ins Leben glaubender Menschen kommt, dann will Gott sie dadurch noch näher zu sich ziehen. Er will Nicht-Glaubende zu sich ziehen und Glaubende noch näher zu sich ziehen. Als Pfarrer Johannes Busch seine Frau verlor, da standen die Kinder wie die Orgelpfeifen an Sarg und Grab. Und dann hat Johannes Busch die Beerdigung selbst gehalten von seiner Frau. Da gehört etwas dazu. Und dann hat er vor der Menschenmenge die Frage gestellt. Er hat gesagt: Ich habe hier auf diesem Friedhof oft die Botschaft von der Liebe Gottes verkündigt. Und ihr habt vielleicht manches Mal gedacht: Du hast gute Reden. Warte mal ab, wenn es an dich kommt. Heute ist es an mich gekommen. Und ich stehe am Grab meiner Frau, meine Kinder mit mir. Und ihr habt sicher alle die Frage im Herzen: Wie ist das, Busch? Bleibst du bei der Botschaft von der Liebe Gottes? Und dann hat er geantwortet: Ja, ich bleibe bei der Botschaft von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Gott kann und will Leid und schwere Führungen gebrauchen, um Menschen des Glaubens noch tiefer mit ihm zu verbinden. Das haben viele erlebt, sicher auch manche unter uns. Viele Christen sind durch Leid gegangen und dadurch noch näher zu Jesus gekommen. Ihr Glaubensschiff bekam Tiefgang. Die Verbindung zu Jesus wurde enger. Und ihr Leben, nebenbei bemerkt, wurde fruchtbarer. Wenn die Trauben in die Kelter kommen, dann fließt der Wein. Ich muss langsam zum Schluss kommen. Ich habe schon oft gehört: Kriege, Katastrophen, persönliches Leid, wie kann Gott das zulassen? Aber etwas ist interessant. Ich kann mich nicht erinnern, dass mich jemand mal gefragt hätte: Wie konnte Gott das eigentlich zulassen, dass sein eigener Sohn so grausam umgebracht wurde? Das ist doch das Drama Gottes, dass Jesus in diese Welt kam und nichts Böses tat, sondern liebte, sogar seine Feinde liebte, und dann angenagelt wurde von Händen, die er selbst gemacht hat. Und dann starb er dort und verröchelte in Sonnenglut am Kreuz. Warum? Gott hat das nicht nur zugelassen, Gott hat es sogar so gewollt. Die Bibel sagt: So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wir können in Klammern sagen: und die Sünde gehasst, dass er seinen einzigen geliebten Sohn dahingab, auf dass alle, die sich ihm anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft, das ist die gute Nachricht, wie es keine bessere in dieser Welt gibt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und darum, sieh das Kreuz an, das Kreuz Jesu. Bleibe im Geist davor stehen und du wirst erkennen: Muss ich ein großer Sünder sein in Gottes Augen, dass Jesus an meiner Stelle sterben musste. Aber du wirst auch erkennen, muss ich von Gott geliebt sein, dass er seinen Sohn für mich gab? Wer bin denn ich, dass ein König für mich starb? Und wenn Gott mich so geliebt hat, dann will ich diesem Herrn mein Leben anvertrauen. Dann soll er mein Retter und mein Herr sein. Dann will ich ernst machen mit seinem Angebot. Wissen Sie, wer zu Jesus Christus gefunden hat, dessen wichtigste Lebensfragen werden gelöst. Er weiß, dass seine Lebensschuld vergeben ist. Er weiß, dass er Friede mit Gott hat, dass er Geborgenheit und einen Sinn fürs Leben hat. Vielleicht bekommt er nicht gleich Antworten auf alle Fragen des Lebens, auch nicht auf manche Leitfragen. Aber wenn Sie zu Jesus Christus gefunden haben, werden Sie auch mit ungelösten Randfragen Ihrer Existenz sinnvoll leben können. Meine Frau und ich, wir wissen auch nicht, warum unser erstes Kind nicht lebend zur Welt kommen durfte. Aber wir können damit leben, weil wir wissen, Gott hat uns angenommen. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Und wir warten es ab, er wird es uns in der Ewigkeit erklären, wenn es uns dann überhaupt noch wichtig ist. Und so sollen wir durchdringen durch alle Randfragen unseres Lebens, auch die, die uns scheinbar erdrücken, hin zu der Frage aller Fragen. Wie finde ich Frieden mit Gott und Geborgenheit? Wie weiß ich mich aufgehoben für Zeit und Ewigkeit bei diesem lebendigen Gott? Wie finde ich dahin? Dahin lassen Sie uns durchdringen. Das ist das Ziel Gottes mit unser aller Leben. Ich möchte Sie einladen, dass wir für ein paar Augenblicke still bleiben, jeder auf seinem Platz, und ich möchte Sie ermutigen, in Ihrem Herzen das Gespräch mit Gott zu suchen. Er ist hier, er ist uns näher als die Luft, die wir atmen. Sie können das Gespräch zu Gott suchen, auch wenn Sie vielleicht lange nicht mehr gebetet haben, wenn Sie vielleicht noch nie so bewusst gebetet haben, so ganz persönlich zu Gott. Sie dürfen das, ganz gewiss, Gott freut sich darüber. Und Sie dürfen ihm alles sagen, was Sie jetzt bewegt im Inneren Ihres Herzens. Ich schließe dann diese Zeit der Stille mit einem Gebet. Ja, Vater im Himmel, wir sind bewegt von diesem Thema, vielleicht auch aufgewühlt, vielleicht sind uns Situationen und Erlebnisse unseres Lebens vor Augen getreten. Herr, wir kommen zu dir damit, wir dürfen kommen, wie wir gehört haben, auch mit der Warum-Frage. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der wirklich Verständnis hat für uns, der uns durch und durch kennt. Vor dir brauchen wir überhaupt keine Maske tragen, auch keine fromme Maske. Wir dürfen wirklich das Unterste des Herzens ausschütten. Und wir danken dir, dass du uns aber da abholst, wo wir stehen. Und dass du uns hindurchbringen willst durch diese Fragen, auch durch alle Zweifel und innere Zerrissenheit. Dass wir deine gute Vaterabsicht erkennen mit unserem Leben. Herr, du möchtest die unter uns, die schweres Leid erlebt haben, zu dir ziehen. Und du möchtest die, die dir gehören, deine Kinder, noch näher an dein Herz bringen. Und so bitten wir dich, dass du deine Ziele mit uns erreichst, auch während dieser Woche. Wir danken dir für diese Gelegenheit und legen dir die ganze Woche hin. Amen.